Wenn ich das Wort Ruhestand höre.
Oh, ich finde, jetzt wo du es sagst, der Begriff, was soll das? Wieso gibst du ein deutsches Wort dafür Ruhestand? Was heißt das?
Ich möchte so lange arbeiten, bis.
Bis ich tot umfalle.
Oh wow.
Also bis ich nicht mehr da bin. Also warum sollte ich aufhören zu arbeiten?
Ja, warum eigentlich? Das fragen sich ja auch manche Babyboomer zwischen Arbeit und Rente. Damit hallo und willkommen zum Babyboomer Podcast. Mein Name ist Stefan Robinet. Mein Gast diesmal die Unternehmerin, Multi-Aufsichtsrätin und Buchautorin Dr. Irene Kilubi. Wir sprechen über ihr ungewöhnliches Arbeits-, Klammer zu, Leben. Darüber, warum das Alter keine Rolle spielt, so heißt jedenfalls ihr aktuelles Buch. Wir sprechen über die Formen von Altersdiskriminierung und die Vorteile von Altersdiversität in Unternehmen. Darüber, welche Führungsprinzipien, Werte und Vorbilder Irene als Chefin in ihrer Firma vorlebt und welche Fragen ihr in den letzten gefühlt 100 Podcasts und sonst wo Auftritten noch nicht gestellt wurden. Zuerst haben wir aber mal geklärt, warum wir uns quasi in einem Leihbüro treffen.
Du hast ein Zuhause, aber kein Büro.
Genau. Zumindest habe ich ein Zuhause, ja, genau. Ich bin so viel unterwegs oder beim Kunden. Die haben ja Räumlichkeiten. Sogar in meiner eigenen Wohnung bin ich ja fast nie.
Ja, Wahnsinn. Da kommen wir drauf zu sprechen. Anlass für das Treffen ist ja dein Buch. Aber und dein Buch beginnt sehr persönlich. Da schilderst du ja im Grunde dein Leben. Und ich will auch ein bisschen persönlich beginnen, aber in einer anderen Form, nämlich mit halben Sätzen, die du bitte zu Ende führst. Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam.
War ich total vom Schnee fasziniert. Und meine Mutter hat es nicht verstanden. Sie hat uns Kindern vom Fenster aus zugeschaut und dachte, oh mein Gott, das ist ja so kalt, wie können die sich da in dem Schnee rumtoben?
Und als Jugendliche hat mich geprägt das.
Dass meine Mutter alleinerziehend war in einem fremden Land und sich trotzdem durchgebissen hat.
Mein Traumberuf war.
Zwei Traumberufe hatte ich sogar, Krankenschwester und Moderatorin.
Das wundert mich jetzt, dass du dir einen Traum nicht erfüllt hast. Du bist was anderes geworden. Wie kam das denn?
Als Moderatorin bin ich ja geworden, das mache ich ja tatsächlich,
Ja.
aber Krankenschwester nicht, vielleicht in einer anderen Form. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich Krankenschwester
Interessante
bin.
Idee. Aber der Beruf, den du mit einem Studium abgeschlossen hast, der heißt anders, ne?
Also ich habe was wirtschaftlich-technisches studiert. Ja, also,
Wirtschaftsingenieur.
ja.
Wie mein Sohn. Da gibt es eine gemeinsame, gibt es ein paar
Auch sein
Gemeinsamkeiten.
erster Arbeitgeber ist ja auch BMW. Er wohnt ja bei mir um die Ecke quasi. Also, ich habe schon drei
Genau, das
Gemeinsamkeiten
haben wir
mit
in 5 Minuten Vorgespräch festgestellt. Ja, deine ersten drei beruflichen Stationen, was war das denn?
Sohn. Nach dem Studium?
Ja.
Tatsächlich BMW. Dann war das Siemens Inhouse Consulting und dann war es Deloitte. Aber in der Strategieberatung.
Wow. Drei große, renommierte Adressen. Und trotzdem hast du da gekündigt, bist jetzt freiberuflich oder selbstständig unterwegs. Und also wenn du jetzt heute jemand triffst, der dich überraschenderweise noch nicht kennt und fragt, was machst du so, was sagst du dann?
Ich sage, ich bin Unternehmerin, Multibeirätin und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und Hochschuldozentin, sage ich.
Das Wichtigste, Ja, den Eindruck habe ich auch, weil ich habe schon Podcast gehört, da hat es 4 Minuten lang gedauert, all deine Aktivitäten aufzuzählen, die du schon gemacht hast und immer noch machst. Was sind denn so die beiden Hauptdinge? Also du hast einen Job, mit dem du Geld verdienst und einen, mit dem du Fame verdienst. Sehe ich das richtig?
Kann man so sagen, ne? Also, genau, ich habe zwei Unternehmen gegründet. Das eine ist eine Marketingboutique. Da haben wir uns auf das Thema Corporate Influencer und Community Building spezialisiert. Und vornehmlich arbeiten wir gerne mit Organisationen zusammen, die einen gewissen Impact haben und einen gesellschaftlichen Wandel vollziehen möchten. Und wir helfen, deren Mitarbeitende zu Marken- und Wertebotschaftern des Unternehmens zu werden.
Das war jetzt der Werbepart, ne, für die Firma. Und jetzt macht er noch ein richtig, ja, wie soll ich sagen, also ein Social Impact Unternehmen hast du eigentlich selbst, ne?
Ja,
Ein
genau.
Projekt.
Ja, Joint Generations, unser Credos-Programm, die Zukunft ist jung und alt.
Ja, Joint Generations ist ein großartiger Name, weil in zwei Worten weißt du eigentlich, was gemeint ist. Ne?
Ich hoffe doch.
Ja, ja. Ja, ganz sicher. Also ich würde es so bestätigen. Ne? Jetzt, also, du hast jetzt schon eine Reihe von Aktivitäten aufgezählt, sehr zurückhaltend, aber man ahnt schon, es ist, also manche füllen damit ein ganzes Leben aus. Darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Wollte ich gerade sagen. Also ich werde meistens älter geschätzt, als ich bin, weil ich einfach so viel gemacht habe. Und da sind die Leute immer verwirrt und sagen, so alt siehst du noch gar nicht aus. Ne? Aber
stimmt.
Das musstest du jetzt natürlich sagen, Stefan. Sehr charmant.
Nee, nein. Das hätte ich auch ohne Vorbereitung gesagt.
Genau, 38.
38.
Hab, Joint Generations mit 34 gegründet.
Und jetzt hast du im Alter von 38 ein Buch geschrieben mit dem Titel Du bist mehr als eine Zahl, warum das Alter keine Rolle spielt. Mhm. Warum denn das?
Oh, da muss ich versuchen, mich echt kurz zu fassen.
Ja.
Da kamen ganz viele
bitte
verschiedene Faktoren zusammen. Ich könnte jetzt natürlich ganz ketzerisch sagen, müsst ihr mein Buch lesen.
Ja, habe ich. Liegt hier vor und ich habe es sogar gelesen.
Ja, also meine Mutter und meine Schwester sind Altenpflegerin. Meine Mutter übt den Beruf nicht mehr aus. Aber damals, als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir neben einem Alterspflegeheim gearbeitet. Und ja, ich saß da immer an der Parkbank, habe mich mit Omis ausgetauscht, weil ich mal so ein bisschen neidisch war auf meine Klassenkameradinnen, weil die halt Omis hatten, die für die Kuchen gebacken haben, denen beigebracht haben, wie sie häkeln und stricken. Und das habe ich mir auch gewünscht. Ne? Und ja, und das war immer für mich sehr, sehr schön, sehr bereichernd. Und ja, ich habe auch früh gemerkt, dass wir irgendwie was gemeinsam haben, weil wir auch irgendwie diskriminiert wurden. Die halt, weil sie so alt waren und ich halt, dass ich einen Migrationshintergrund habe, ne? Und ja, aufgrund meiner Hautfarbe, ja, kamen auch schon mal Kinder vorbei und haben uns dann halt immer gehänselt. Mhm. Später, während des Studiums, im Schwerpunktfach Personalmanagement, kam ich irgendwie auf die Idee, hatte den Impuls, eine Hausarbeit zu schreiben zu dem Thema Age Diversity als personalpolitische Herausforderung, kann man sogar noch im Internet finden. Mhm. Und mein Professor meinte damals, das ist doch gar nicht sexy, das Thema, macht doch irgendwas mit Kultur, Migrationshintergrund. Ich habe es trotzdem gemacht und er war so begeistert und meinte, das ist ja total wichtig, total relevant, total zukunftsweisend, muss man sich vorstellen. Ne? Das war ja 15 Jahren ungefähr, als ich das Thema angeschnitten hatte.
Wohl wahr, ja.
Ja, im Laufe meines Berufslebens, als ich auch eingestiegen bin ins Berufsleben, habe ich irgendwie gemerkt, wie das Alter irgendwie immer thematisiert wurde bei mir, dass ich so jung bin und ja, voller Dynamik und Dinge vorantreiben wollte. Und bei den älteren Kollegen war das immer irgendwie so, die haben sich irgendwie abgeschrieben, ne? Mhm. Haben immer gesagt, so ja, meine Karriere neigt sich dem Ende zu, ich werde nach Anwesenheit, nicht nach Leistung bezahlt. Mhm. Und ich fand das total frustrierend.
Mhm. Aber irgendwann, und das ist ja noch nicht so lange her, war, wie soll ich sagen, dieser Beobachtungsdruck so groß, dass du gesagt hast, und jetzt schreibe ich ein Buch drüber. Das ist ein Thema, das mich so beschäftigt, dass ich jetzt mal alles zusammentrage. Und gab es dann Auslöser?
Nee, also ich hatte gar nicht geplant, ein Buch zu schreiben. Ich wurde angesprochen tatsächlich.
Mhm. Ach.
Ja, genau.
Von wem?
Von einem Verlag.
Okay, und er hat gesagt, das ist jetzt fällig. Du machst so viel in diesem Feld und jetzt schreib mal was drüber.
Genau, also das ist tatsächlich kam die Anfrage von einem anderen Verlag, als mit dem ich letzten Endes geschrieben habe. Aber das kam wirklich, das war wirklich wie so ein Werbepitch.
Ist ja lustig, ja. Die werden sich ärgern, ne? Der andere Verlag.
Womöglich. Ich weiß es nicht. Ja, die haben wirklich richtig gepitcht. Ne? Die haben gesagt, das Thema ist relevant und uns ist aufgefallen, deswegen habe ich ja auch Joint Generations gegründet, dass sich wenige mit der Generationenverbundenheit beschäftigen. Mhm. Ja, das ist alles so einseitig gedacht. Also genau. Entweder sehr stark auf die Gen Z fokussiert und ganz wenige auf Seniorinnen und noch weniger, die sich wirklich auf die Fahne geschrieben haben, wir bringen die Generationen zusammen.
Generationen miteinander, genau, genau. Also dein Buch hat ja zwei Pole. Das eine ist Generationen miteinander und das andere ist das Beobachten, beschreiben und nicht gut finden von Altersdiskriminierung. Mhm. Und was für mich wirklich auch erhellend, erleuchtend und bereichernd war, war dein Hinweis, das beginnt nicht erst jenseits der 50, sondern du hast das selbst auch schon erlebt. Mhm. Ja. Wie denn, wo denn?
Ja, das fängt ja auch schon von klein auf an, ne? Also du hast ja gesagt, ich beschreibe auch so ein bisschen meine Lebensgeschichte Und wenn man einfach sieht, natürlich ist es ja, in der deutschen Kultur irgendwie befremdlich. Ich habe halt sehr viel Verantwortung übernommen. Und dass die Leute einfach gesagt haben, hey, das ist doch ein Kind, warum übernimmt sie so viel Verantwortung? Ne? Weil dadurch, dass meine Mutter die Sprache halt nicht so gut konnte und alleinerziehend war, musste ich schon sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen.
Entschuldigung, ich mache jetzt mal eine Klammer auf, weil wir es noch nicht gesagt haben und einige dich vielleicht doch nicht kennen. Ne? Deine Familie ist aus dem Kongo nach Europa gekommen, erst nach Holland, dann nach Deutschland. Ne? Nochmal zurück zum Buch und da hast du das erste Kapitel beschrieben, die vier Grundpfeiler für Altersdiversität. Welche sind das denn?
Ja, ich sage immer, die Basis, um sich diesem Thema anzunähern, ist tatsächlich erstmal zu analysieren. Ja, haben wir irgendwelche Arbeitsbereiche, wo Altersdiskriminierung stattfinden könnte? Da reicht es nicht erstmal aus, nur die Altersstruktur zu kennen, weil was sagt mir das? Ein Unternehmen sagt, wir sind durchschnittlich 48 Jahre alt. Ja. Sagt erstmal eigentlich nichts, aber oft wird darin was interpretiert. Aber es geht vor allen Dingen darum, auch zu schauen, sind wir denn altersdivers aufgestellt? Oder gibt es da sämtliche Arbeitsbereiche, die man sich angucken kann und auch angucken sollte, jenseits von Altersstruktur? Und da einfach gucken, haben wir denn die Möglichkeiten für verschiedene Generationen, Altersgruppen, dass die sich auch voll entfalten können? Ne? Also auch im ganzen Sinne von New Work geht es auch darum, dass sich Individuen entfalten können und auch die gleichen Chancen und Rechte haben. Ne? Wenn wir über das Thema Altersdiskriminierung sprechen, dann geht es halt vor allen Dingen darum, dass man sagt, dass jemand unabhängig von seinem Alter die gleichen Voraussetzungen hat. Und dann geht es um das Thema, ich sage mal Stereotype und Altersbilder, sich dem Thema einfach mal anzunähern. Und ich habe das auch oft immer erlebt, dass ich gesagt habe, das Alter spielt doch keine Rolle. Also das,
In Unternehmen, ne?
Ja. Aber wenn man wirklich genauer hinschaut, da herrschen einfach Vorurteile. Weil, ich sag mal, unsere Gesellschaft ist ganz anders als früher. Wir leben jetzt nicht mehr in mehr Generationenhäuser. Wir haben nicht mehr so viel Kontakt mit verschiedenen Generationen. Und weil unsere Gesellschaft einfach so schnelllebig ist, wir kommen gar nicht hinterher zu verstehen, wie tickt die jeweils andere Generation. Und die ist einfach so weit von einem entfernt. Und da geht es einfach um den offenen Dialog, Wertschätzung und Empathie füreinander zu entwickeln.
Und die Säulen 3 und 4?
Genau, der dritte ist wirklich, dass die Unternehmen das umsetzen, also Maßnahmen herleiten. Ne? Also ich habe jetzt das Ganze analysiert, ich habe festgestellt, da gibt es vielleicht latente Vorurteile und Stereotype. Und dann zu sagen, sind wir dann so aufgestellt, dass wir die verschiedenen Altersgruppen offen empfangen. Und da sage ich, ist der erste Schritt gerade beim Recruiting. Und dann nachgelagert beim Onboarding. Das heißt, ich muss die Stellenbeschreibung so konzipieren, dass sich verschiedene Altersgruppen angesprochen fühlen. Ich muss diverse Kanäle nutzen, wo ich auch alle Altersgruppen, auch die Beschreibung, auch der Sprachgebrauch, das wird oft
auch
unterschätzt.
Auch die Bilder. Ne?
Ja, sehr gut. Ja, und das finde ich auch immer so schade. Darauf hat mich auch eine Person beim Netzwerk hingewiesen, bei den Bildern. Werden oftmals Leute, die 70, 80 sind, abgebildet. Aber das reflektiert ja nicht das.
Aber nicht bei Stellenausschreibungen, ne?
Doch, auch.
Ernsthaft?
Ja, also das ist meistens so, damit sie einfach darstellen, dass die alte Menschen in Anführungsstrichen auch abbilden, machen die immer so einen krassen.
Okay.
Ja, also es ist dann oftmals, dann hat man irgendwie jemand, der 20, 30 ist, aber dann ist die nächste Person geschätzt tatsächlich 70, 80. Spiegelt dann auch nicht irgendwie die Arbeitswelt wider, aber die wollen damit zeigen, ja, wir haben auch alte Menschen.
Wir sind nach oben hin offen.
Genau, und dann das Thema, die vierte Säule, dass jeder Mensch Anrecht haben sollte auf lebenslanges Lernen. Weil leider gibt es Studien, die aufzeigen, dass man nur die Hälfte in die Weiterbildung von älteren Menschen, wobei ab 50 gilt man schon als alt, im Arbeitsleben. Ja. Und dass man da im Sinne von Reskilling und Upskilling darauf achtet, dass jeder Mensch irgendwie aufgegleist wird. Weil das ist ja total legitim. Ja. Wenn du auf einmal mit 50, 60 mit künstlicher Intelligenz konfrontiert bist und nicht natürlich damit aufwächst, wie jemand, der jetzt gerade 20, 25 ist, dass du da Nachholbedarf brauchst. Ja. Aber man sollte dich da nicht links liegen lassen.
Bei dem Thema hast du mich voll erwischt, ne? Anrecht auf Fortbildung, lebenslange Fortbildung. Also ich war 15 Jahre lang verantwortlich für die Fortbildung öffentlich-rechtlicher Journalisten, ARD, ZDF Medienakademie. Und da war das natürlich auch immer ein Thema, wer wird überhaupt noch hingeschickt, weil das auch Geld kostet. Ne? Und für mich selbst, für mein Selbstverständnis und ich glaube für ganz, ganz viele auch der Altersgruppe gilt, Neugier kennt auch kein Alter. Ja, also gut, bei Journalisten ist das vielleicht nochmal ein Sonderthema, das ist ja quasi Neugier zum Beruf gemacht, aber ja, das sind die vier Säulen und ich glaube, das ist ein Fundament, also wenn eine Firma dich ruft, wenn sie erkannt haben, das ist ein Thema, wir müssten was tun und sie sagt, Irene, kannst du uns helfen, ist das sozusagen das Setting, mit dem du da an den Start gehst?
Ja, kann man so sagen. Aber ich wollte noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Passion, Potenzial und Persönlichkeit vor Alter. Das ist letzten Endes, was zählt.
Ja.
Absolut. Nee, also wenn die, das ist ja das Spannende, du sagst, wenn die Unternehmen auf uns zukommen, ist ja oftmals so, die wissen gar nicht, was sie wollen. Mhm. Das ist ja das Schwierige. Mhm. Es gibt auch sehr viele Studien, die einfach bewiesen haben, man braucht eigentlich in dem Sinne Unternehmen nicht wirklich zu überzeugen. Ja, also das ist denen schon bewusst, den meisten, dass Altersdiversität
gut wäre.
Wichtig ist, relevant ist, aber sie glauben dann vermeintlich immer den einfachen Weg gehen zu müssen. Ne? Und wir haben ja auch so ein War for Talent, wir haben einen Arbeitnehmendenmarkt und alles, was irgendwie knapp ist, darum reißen sich die Unternehmen und das sind einfach die jungen Nachwuchskräfte. Ja? Und sie glauben auch tatsächlich, dass es die Lösung für ihre Probleme
ist. Und das verschiebt zu sehr den Fokus auf eine Generation, auf die Einsteiger. Ja, also das ist eine Beobachtung, die ich auch in meinem Arbeitsleben gemacht habe und die natürlich viele teilen. Ja, ich würde noch mal gerne auf ein anderes Kapitel in deinem Buch zu reden kommen. Das heißt hungrig bleiben. Hungrig bleiben. Ja. Was steckt da für dich drin hinter dieser Überschrift?
Oh, unheimlich viel. Das erinnert mich an meine Zeit, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin. Weil mir gesagt wurde, das würde sich bei mir ändern, diese Dynamik und diese Leidenschaft, dieses Herzblut und dieses Engagement, das würde sich in ein paar Jahren ändern. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das ist bei mir genau das Gegenteil. Es wird eigentlich immer, immer mehr und ich bleibe immer hungrig. Und,
wie schrecklich ist das, sowas, wie soll man sagen, also sozusagen wie so eine negative Prophezeiung. Ne? Wir wünschen uns das, es klingt ja fast so, als würde man sich wünschen, dass das aufhört. Wie schrecklich.
Genau, und das habe ich nicht verstanden. Das hat mich damals wirklich so irritiert. Ich habe gesagt, wenn das Arbeitsleben ist, ne, dann kann ich gerne drauf verzichten.
Das hast du ja dann auch irgendwann gemacht und bist ausgestiegen. Aber jetzt nochmal zurück zum Buch. Das ist ja auch ganz, ganz praktisch angelegt. Also du kommst von eigenem Erleben, hast eine Einschätzung dazu, holst dir viele Stimmen dazu aus deiner Community, aus dem Netzwerk und dann gibst du Praxishinweise, Methodentipps geradezu. Mhm. Hast du, ich sag jetzt mal sozusagen, eine Art Lieblingsmethode, wo du sagst, das passt fast überall und das ist ein echt starker Hebel, um was zu bewirken?
Ja, absolut. Weil es stellt sich auch immer die Frage, wenn wir über das Thema Altersdiskriminierung sprechen, wer ist dafür verantwortlich? Ja? Und ich sage immer, man kann das Individuum betrachten. Wenn wir uns jetzt die Arbeitswelt anschauen, können wir sagen, die Führungskraft, können wir sagen, der Arbeitgeber als solche, als Organisation. Aber ich sage immer, wir können Systeme und Strukturen nicht von heute auf morgen ändern. Mhm. Ja, aber das Individuum kann selbst was für sich tun, reflektieren und schauen, wie nehme ich mich in meinem Alter wahr und wie nehme ich andere Altersgruppen wahr? Vor allen Dingen geht es darum, wie begegne ich anderen Altersgruppen? Mhm. Vorurteilsfrei? Lasse ich mich dadurch in meiner Entscheidungsfindung beeinflussen oder nicht? Und ich sage immer, man braucht so ein gewisses Mindset auch. Und deswegen finde ich die Soul-Methode ganz spannend. Ja?
Die du selbst entwickelt hast. Ja, ne? Das sind vier Buchstaben, vier Schritte. Lass uns mal, genau.
Hast du gehofft, dass ich das sage? Oder?
Ja, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und auch deine spezifische Ergänzung dazu. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Erläuter du es mal, du bist ja drauf
gekommen. Genau, Das heißt ja Soul, wie die Seele im Englischen.
Ja.
Und jeder Buchstabe steht für ein Akronym.
Ja.
Also S steht zum Beispiel für Stärken.
Mhm.
Und da gehe ich natürlich darauf ein, was ich damit meine und welche Methoden man anwenden kann, um seine eigenen Stärken und ich herauszufinden.
Mhm.
Und ich bin eine Verfechterin vom Gallup Strength Finder, weil das ein bisschen anders als diese ganzen Persönlichkeitsmodelle, die dir einfach nur sagen, wie du dich in einem Team zum Beispiel verhältst.
Mhm.
Aber hier geht es wirklich, deine Kompetenzbereiche herauszufinden. Da gibt es natürlich klassische Methoden wie Selbst- und Fremdbild, dass man sich von Bekannten, Freunden, Kolleginnen bestätigen oder auch nicht bestätigen lässt, dass man glaubt, gewisse Kompetenzen zu haben. Und da sage ich immer, ganz wichtig, nicht nur auf Zertifikate und Abschlüsse achten, sondern auch, was sind meine Soft Skills? Das ist S.
Mhm.
Dann kommt O, das steht für Offerten. Das heißt, was biete ich eigentlich? Ich als Mensch, ich mit meiner Persönlichkeit, meinen Stärken, was ist der Mehrwert, den ich nach draußen gebe? Und ich bin davon überzeugt, dass jeder einzelne von uns wirklich einen Mehrwert hat.
Mhm.
Ja, und den gilt es dann natürlich auch zu kommunizieren und auch nach außen zu tragen.
Mhm.
Weil ich sage, wenn du jetzt, Stefan, kompetent bist in bestimmten Bereichen, aber du enthältst es der Außenwelt vor, ist es eigentlich verantwortungslos, was du da machst. Weil Menschen können ja davon profitieren letzten Endes.
Ja, ist eine schöne Idee, aber man muss es sich auch selbst bewusst machen. Ne?
Ja.
Und im wahrsten Sinne des Wortes dann auch selbstbewusst mit den eigenen Stärken arbeiten. Ne? Das ist nicht...
Absolut.
Nicht so selbstverständlich.
Genau, weil wir sind immer so ich-zentriert. Es geht ja gar nicht letzten Endes um uns. Es geht darum, ne, was ist der Mehrwert, den ich erbringen kann, egal im persönlichen oder auch im beruflichen Leben. Wenn diese Perspektive ändert, dann ist es eigentlich egal, ob ich 40, 50, 60 bin. Das spielt ja da keine Rolle, sondern was eine Rolle spielt, was habe ich zu geben.
Und das ist ja ein Zirkel. Ne? Also was du gibst, das kommt ja in gewisser Weise auch wieder zurück. Ne? Es ist ja
absolut
nicht so, also sich jetzt zu entäußern und nur der Gebende zu sein, sondern das wissen wir ja aus der
natürlich.
Psychologie und der Lebenserfahrung. Ne?
Ja, natürlich.
Ja, schön. Okay, Offerten. Was steckt hinter dem U?
U, Unterstützung. Das ist auch wieder, wie du das richtig angemerkt hast, bilateral. Einerseits, was sind denn meine Ressourcen? Das kann mein Netzwerk sein, vordergründig, ja. Und ich sage immer, give first, then ask. Ja, weil das, was du gibst, kommt auch zu dir wieder zurück. Aber nutzt das auch. Es sind manchmal auch so banale Sachen, an die man nicht sofort denkt. Ja, also das können ehemalige Klassenkameraden sein. Das können Vereine sein, in denen man früher mal Mitglied war. Es kann die Nachbarschaft sein. Also wirklich überlegen, nutze ich überhaupt sämtliche Ressourcen und Netzwerke, die ich habe und die mir zur Verfügung stehen. Ja.
Spannend.
Dann das L, ne?
Ja.
Leidenschaften, also das toppt natürlich alles, ne? Also der Klassiker, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wofür brennt dein Herz und was machst du leidenschaftlich gerne? Und das Spannende ist, das habe ich zumindest für mich herausgefunden und in Gesprächen mit anderen haben die mir das auch bestätigt, dass das Wichtigste ist wirklich, dass man S und L in Einklang bringt. Ich glaube, dass viele Menschen unglücklich sind, in Anführungsstrichen, weil sie immer das Entweder-Oder jagen. I've been there. Ich habe berufliche Aktivitäten vollzogen, wo ich richtig gut war. Also wo ich auch Erfolge eingefahren habe, einfach performt habe, wie man so schön sagt. Aber da fehlte etwas. Dann dachte ich mir, okay, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ich muss irgendwas suchen, was mir total viel Spaß und Freude macht. Aber dann habe ich gemerkt, gut, aber da bin ich irgendwie so durchschnittlich und nicht so performant. Dann habe ich gedacht, was ist denn eigentlich los mit dir, Irene? Ne? Also weder das eine oder das andere macht dich glücklich. Da habe ich für mich festgestellt, nee, es muss beides zusammenkommen. Also du musst wirklich das Gefühl haben, du bringst Leistung, Mehrwert, du performst, aber gleichzeitig musst du für das Thema brennen.
Ich sag mal, man merkt es ja und weiß es ja von Künstlern, ne? Also Musiker zumal, ne? Ja, wie toll, wenn einer gerne Geige spielt, auch noch gut Geige spielt und damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. und die Arbeit quasi das bezahlte Hobby ist, ne, die bezahlte Leidenschaft ist. Also da kann man es ja gut nachvollziehen, aber ich gebe dir ja vollkommen recht, es ist nicht so leicht bei vielen Jobs, wo man dann denkt, war es die Leidenschaft, Büroangestellter zu werden? Also ja. Wo steckt da die Leidenschaft? Ne? Und ich darf das sagen, also Journalist war mein Traumberuf. Es war recht unwahrscheinlich, dass ich diesen Traum erfüllen konnte und es macht mich bis heute glücklich, dass es gelungen ist. Ne?
Absolut,
und,
ja.
Und das finde ich jetzt extrem spannend und das ist ja jetzt eine Methode, die wir beschrieben haben, wo du dir viel Zeit nimmst, quasi individuell von den Leuten sozusagen nochmal rauszukitzeln. Du bist jetzt, ich sag mal, im mittleren Alter und hast du noch genau. Sozusagen, ja. Wo steckt denn die Leidenschaft? Und das, wenn ich das ergänzen darf, das ist auch eine Sache, die mache ich jetzt mit noch älteren Leuten, nämlich wenn sie aus dem Erwerbsleben ausscheiden und dann kommt ja die Frage, was kommt denn danach? Und es könnte zum Beispiel der Rückgriff kommen auf etwas, was ich immer schon machen wollte, aber jetzt nicht jetzt erst richtig kann.
Ne? Ja, also da sind mir echt so viele Gedanken durch den Kopf geschossen, als du gesprochen hast. Und erstens, du hast gesagt, das war dein Traumberuf, Journalist zu sein. Was ist denn, wenn du nach 10, 20 Jahren festgestellt hättest, das war's, aber ich habe mich verändert und möchte was Neues machen? Wäre ja auch völlig legitim gewesen,
klar, natürlich.
Oder?
Aber ja.
Und ganz wichtig auch die Methode, die wenden wir auch bei Kindern schon an.
Okay,
interessant. Wir sind auch an Schulen unterwegs. Ich bin jetzt zum Beispiel auch Wertebotschafterin bei German Dream. Und das ist ganz spannend. Ich kriege immer wieder Feedback von den jungen Menschen oder Jugendlichen, dass die sagen, es war schön, dass ich mich mal so intensiv mit mir beschäftigt habe. Das mache ich sonst nicht. Und die reflektieren immer wieder, dass sie sich auch unsicher fühlen, weil sie den Eindruck haben, dass die Gesellschaft, die Familie, die Lehrerinnen eine gewisse Erwartungshaltung an sie selber haben, aber sie gar nicht selber wissen, was sie eigentlich möchten und was sie brauchen. Mhm. Und was für mich auch so befremdlich war, dass eine mal gesagt hatte zu mir, und die haben mich leider gesiezt, und meinten so, ja, Frau Kilubi, wir haben in den 3 Stunden mit Ihnen Workshop, wo wir diese Soul-Analyse durchgeführt haben, mehr über uns erfahren als in 1 Jahr Karriereberatung.
Mhm. Wow, Wahnsinn. Ich will jetzt mal einen Fokuswechsel machen. Du bist ja nicht nur Buchautorin, Multiaufsichtsrätin, Influencerin, du bist ja auch Chefin. Du hast ja ein Unternehmen. Was sind denn deine Führungsprinzipien?
Führungsprinzipien, das allererste, es gibt keine Rollen bei uns. Es gibt nicht den Eventmanager, es gibt nicht den Projektmanager. Es gibt es einfach nicht, weil die Leute werden nach Kompetenzen und Skills eingeteilt.
Wenn es ein erstes gibt, dann gibt es auch ein zweites.
Führungsprinzip, das stellt mich, da muss ich ehrlicherweise sagen, vor immer wieder Herausforderungen. Da lerne ich auch, wie ich am besten damit umgehe. Ich bin halt einfach auch kein Micromanager. Und habe vielleicht da auch hier und da vielleicht eine hohe Erwartungshaltung, weil ich einfach auch in Arbeitskontexten gearbeitet habe, die einfach sehr high performant waren und Leute sehr selbstständig waren. Und ich auch für mich lernen muss, dass manche Menschen mehr Anleitung brauchen, mehr Guidance brauchen. Und das ist eigentlich so mein Führungsprinzip. Probier erst aus, bevor du auf mich zukommst. Aber da muss ich sagen, es kommt mal gut an und mal nicht so gut an. Kommt immer auf die Person drauf an, ne? Und genau, darf ich noch ein drittes nennen?
Aber unbedingt, ja sicher.
Ja,
wenn es dir wichtig ist, unbedingt.
Schlechte Nachrichten per Telefon und gute Nachrichten gerne auch per E-Mail und schriftlich.
Interessant. Das fordert die Nachfrage, warum das denn?
Wenn man schlechte Nachrichten, Kritik oder sowas überbringen hat und das schriftlich macht, man kann immer missverstanden werden. Und was einmal geschrieben wurde, bleibt. Deswegen sage ich immer meinen Mitarbeitern, wenn ihr euch ärgert,
über
einen anderen Teamkollegen oder Kunden oder so, lieber den Hörer an die Hand nehmen. Weil manchmal klärt sich das viel schneller, als wenn man schon irgendeine Nachricht abgeschickt hat, die vielleicht nicht so angebracht war.
Ich habe noch eine leichte Frage. Welche Werte lebst du vor?
Oh, gute Frage. Ja, jetzt hast du mich nicht gefragt, welche Werte ich habe. Welche
als Werte Chefin. Ich bin noch bei dir als Chefin.
Ja,
welche
absolut.
Lebst du vor in deiner Firma?
Ich hoffe doch mal Zuverlässigkeit, weil das ist bei mir sehr wichtig. Also wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich's. Und wenn nicht, dann sage ich Bescheid. Zuverlässigkeit, Transparenz. Was gibt's noch? Und passt vielleicht nicht so ins Arbeitsleben, aber das kriege ich oft wieder gespielt. Lebensfreude. Gibt es auch Arbeitsfreude? Es gibt da nur Lebensfreude. Es sollte auch den Begriff Arbeitsfreude geben.
Wenn man Arbeit als Teil des Lebens sieht und nicht glaubt, das sind zwei unterschiedliche Teile, morgens arbeite ich und abends lebe ich, also das wäre eine ziemlich traurige Vorstellung, aber ist wahrscheinlich bei vielen tatsächlich so. Mhm. Dein Buch endet mit Vorbildern. Hast du selber eins?
Das ist schwierig zu sagen. Kommt immer auf den Kontext drauf an.
Mhm. Ja? Okay.
Also natürlich meine Mutter. Lebenskünstlerin per se, wenn ich jetzt an Joint Generations zum Beispiel denke und ich noch viel vorhabe damit, dann wäre jetzt vielleicht so eine Ariana Huffington, finde ich ganz spannend. Mhm. Sie hat ja Thrive Global, falls jemand sie nicht kennt, ins Leben gerufen. Mhm. Und sie hat es geschafft, ein Thema, was ja gesellschaftlich eher ein Tabuthema war, also mentale Gesundheit, und hat dann wirklich auch mit dem Thema Burnout und Mobbing angefangen. Das so gesellschaftsfähig zu machen, dass man offen darüber sprechen kann, Leute in den Diskurs treten und da drumherum so eine riesen Community aufgebaut hat, die selbstgetrieben, selbstgesteuert ist, dann ist sie in dem Kontext ein Vorbild für mich.
Okay, ja, da hast du ja auch schon einiges davon machst du auch so, ne? Habe ich den Eindruck.
Ja, also gefühlt bin ich ja noch in den Kinderschuhen.
Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Ja, ich würde jetzt nochmal gerne zu diesen Halbsätzen kommen und im Kontext mit dem Stichwort Arbeit. Arbeit bedeutet für mich?
Selbstverwirklichung.
Um mich bei der Arbeit wohlzufühlen, brauche ich?
Ein positives Umfeld.
Wenn ich nicht arbeite, dann?
Verbringe ich Zeit mit Freunden und Familie.
Wie lange sind denn deine Arbeitstage im Schnitt?
Das willst du nicht wissen.
Doch.
Kommt drauf an. 12 bis 16 Stunden schon.
Mhm. Mhm. Wow. Also du bist schon der High-Performer, das Powerhouse, der Powerhouse-Typ. Ne?
Aber ich muss auch wirklich sagen, es ist, ich arbeite mehr jetzt als Unternehmerin, als ich es getan habe, als Angestellte. Aber ich bin viel weiter entfernt vom Burnout, weil es macht mir einfach so viel Spaß und es vergeht fast kaum ein Morgen, wo ich aufstehe und denke so, krass, cool, ich darf das machen, worauf ich Lust habe. Und wenn nicht, dann könnte ich es auch sein lassen.
Soll ich dir
mich ja keiner. Ja?
Ach, soll ich dir was sagen? Auf der anderen Seite des Mikrofons bei mir, ich könnte dasselbe sagen. Seit ich Rentner bin, mache ich ja nur noch, was ich will.
Ja.
Meine Frau sagt, das sieht verdammt nach Arbeit aus. Und ich sage, nee, das sieht nur so aus. Ich mache doch, was ich will. Ich empfinde es nicht als Arbeit.
Absolut.
Und das fand ich jetzt wirklich, also geradezu wie gespiegelt, wie du das sagst, als seit ich Unternehmerin bin, fühle ich mich völlig anders.
Absolut. Und das ist wirklich so, ich kann auch wunderbar ein paar Tage entspannen, aber ich merke dann schon nach ein paar Tagen, mir fehlt was, weil ich brenne einfach dafür und denke, ja, ich will die Themen weiter vorantreiben und es macht mir einfach viel, viel Spaß.
Ich will jetzt mal in eine Schlussrunde so ein bisschen Bilanz. Das Buch ist der Auslöser und deswegen die Frage, hast du während des Schreibprozesses was gelernt? Also du hast fast 100 Experten befragt und deren Stimmen einfließen lassen. Ich bin fast sicher, dass du was gelernt hast. Was ist denn am meisten hängen geblieben?
Am meisten hängen geblieben ist tatsächlich, dass es das Thema krasser ist, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Das ist mir ins Bild gekommen. Und auch Menschen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie auch mit diesem Thema so stark konfrontiert wurden. Und ich einfach auch mir bewusst wurde in den Interviewprozessen, dass ich sie selber zum Nachdenken gebracht habe. Dass sie dann angefangen haben zu reflektieren.
Guter Punkt, ja.
Und das war für mich total prägnant. Und für mich auch ganz klar, das haben ja auch Professorinnen von der Stanford University und New York University festgestellt, dass Altersdiskriminierung die einzige Diskriminierungsform ist, die wir allgemein akzeptieren. Und während eines meiner Book Launches hat sich eine Dame gemeldet und meinte, bevor ich dich kennengelernt habe, Irene, dachte ich, dass das Alter keine Rolle spielt oder spielen sollte. Aber jetzt ist mir bewusst geworden, ja, in wie viele Bereiche das eigentlich einfließt, mhm, und ich das einfach so hingenommen habe. Mhm.
Machst du seit dem Buch, nach dem Buch, wegen des Buches etwas anders?
Ich weiß nicht, ob ich was anders mache, aber ich denke über manche Dinge ein bisschen anders. Es muss jetzt vielleicht nicht jeder so laut schreien wie ich. Vielleicht bin ich auch ein anderer Typ und das nach vorne preschen. Und das hat mich immer so frustriert, dass ich mir gesagt habe, oh, warum bin ich so alleine mit dem Thema? Warum gibt es denn nicht noch mindestens noch 5 andere Leute, die genauso mit diesem Eifer und diesem Herzblut unterwegs sind? Und da habe ich festgestellt, Irene, du kannst Menschen nicht zwingen. Das Einzige, was du tun kannst, ist mit gutem Beispiel vorangehen und versuchen, die Leute mitzuziehen. Auch wenn sie nicht unbedingt so an der Front stehen wollen, kann es auch gut sein, dass du Leute, die rechts und links neben dir sind, da stehen haben und die dann auch dann vielleicht supportest, mehr aktiv zu werden. Mhm. Aber nicht erwarten, dass alle so an die Front gehen wie du mit dem Thema. Mhm. Und das hat mir eine gewisse Leichtigkeit gegeben.
Mhm. Schön, das ist auch ein schönes Learning. Jetzt geht es auf die allerletzten Fragen zu. Und in Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mich gefragt, was soll ich Sie noch fragen, was nicht schon 1700 Mal abgefragt wurde. Aber jetzt hast du die Gelegenheit zu sagen, eine Sache, die hätte ich immer gerne gesagt, die beschäftigt mich, aber die hat mich noch gar keiner gefragt.
Spannend. Ich weiß nicht, spontan fällt mir gerade ein, weil das tatsächlich gerade so ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige, resultierend daraus. Ich hatte vor ein paar Wochen mal, wer war das denn? Ich weiß nicht, also irgendein amerikanisches Magazin, ne, irgendwie Times oder sowas, die hatten auf Instagram was gepostet. Die haben verschiedene Celebrities wie Joan Collins abgebildet und die haben halt Statements zu dem Thema Alter abgegeben. Mhm. Und dann habe ich diesen Beitrag halt kuratiert und nochmal auf LinkedIn geteilt. Und da hat jemand drunter kommentiert und hat gesagt, ja, natürlich sagt sie das jetzt. Als sie selber jung war, hat sie das zelebriert und genossen. Und jetzt, wo sie alt ist, sieht sie das natürlich aus einer anderen Perspektive. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, ne? Mhm. Dass ich gesagt habe, jetzt kann mir noch keiner was vorwerfen. Ja? Und ich sage ja auch immer, ich habe das ja auch mit 34 gegründet. Ne? Ja. Und da war ich ja noch dazwischen. Jetzt bin ich auch noch irgendwie noch dazwischen. Ja. Ja? Man kann nicht sagen, aus eigener Betroffenheit, weil ich extrem jung sei oder sehr alt, was auch immer sehr alt sein mag, bin. Aber da mache ich mir schon Gedanken, wie sieht es denn in 10 Jahren aus? Was sagen denn die Leute, wenn ich immer noch voller, in Anführungsstrichen, Aktionismus für das Thema mich einsetze? Ob es dann anders ist, darüber mache ich mir gerade Gedanken. Sehr stark, sage ich dir.
Das passt jetzt aber richtig gut. Das hast du sozusagen meine letzten Fragen anmoderiert, weil zum Schluss eines Gesprächs muss es ja immer um die Zukunft gehen und dafür habe ich wieder ein paar Halbsätze. Mhm. Deutsche Rentner sind
noch fit und wenn sie Bock haben, weiter erwerbstätig zu sein, sollen sie es machen.
Wenn ich das Wort Ruhestand höre.
Oh, ich finde, jetzt wo du es sagst, der Begriff, was soll das? Wieso gibst du ein deutsches Wort dafür, Ruhestand? Was heißt das?
Ich möchte so lange arbeiten, bis...
Bis ich tot umfalle.
Oh wow.
Also bis ich nicht mehr da bin. Also warum sollte ich aufhören zu arbeiten?
Vielleicht passt dann auch die nächste Frage. Mein nächstes Buch handelt von?
Tatsächlich, mache mir auch Gedanken. Also ich habe eigentlich schon fast eine Überschrift dafür, aber das will ich nicht vorwegnehmen, dass ich stärker den Fokus nicht nur auf das Alter lege, thematisch beim nächsten Buch, sondern auf die verschiedenen Alters- und Stufen und Lebensphasen, die Menschen durchbringen.
Okay, dann habe ich nur noch eine letzte. Die nächste Podcast-Episode mit Stefan mache ich...
Nächstes Jahr als Recap?
Danke! Irene, das war jetzt ein ziemlicher Ritt durch ganz, ganz viele Themen. Und obwohl ich das Buch gelesen habe und einige Podcasts und andere Dinge von dir gesehen und gehört habe, habe ich den Eindruck, doch, du schaffst es immer wieder, Neues und, wie soll ich sagen, Anregendes rüberzubringen. Und bei all dem, was du machst, du hast gerade die Länge deiner Arbeitstage gesagt, ich finde es großartig, dass du auch mir jetzt wieder so viel Zeit geschenkt hast, mir und uns, weil das hören ja zum Glück auch mehr Leute. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, es war mir ein Fest mit dir. Danke für die tollen Fragen, die mich auch zum Nachdenken gebracht haben. Das konnte das Publikum nicht sehen, aber du hast es wahrscheinlich gemerkt.
Ja, das ist ein Ziel von mir, das ist mein kleiner Ehrgeiz. Alles, alles Dankeschön. Gute und ich bin sicher, es wird ein nächstes Mal geben, weil du machst so viel, da kommen wir nochmal zusammen.
Danke dir, schönen Tag noch.
Ja, mindestens einen schönen Tag wünsche ich natürlich auch Ihnen und euch, die ihr und sie diesen Podcast hört, abonniert und gut bewertet. Das macht Konstanze und mich sehr froh und auch ein bisschen stolz. Vor allem eure Bewertungen bei den großen Podcast-Plattformen tragen zur immer weiteren Verbreitung bei. Danke dafür und alles Gute, bis zum nächsten Mal.